SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Kritik an den Rentenstreichungen bei Schmerzpatienten. Gehen die Behörden unfair vor, wenn sie Invaliditätsrenten aufheben? Von Zürich nach Lugano in weniger als 2 Stunden. Was alles neu wird mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Schmutzige Geschäfte statt Kampf gegen die Treibhausgase. Im Handel mit Emissionsrechten mischen zunehmend Kriminelle mit. Bonjour les Romans, bonjour Isabelle Guison. Die Journalistin beschäftigt sich seit Jahren in ihren Kolumnen mit dem Altern.
Wir wollen nicht in 30 Quadratmeter leben, weil wir alt sind, oder? Warum sollten wir?
Welche Wohnformen sie sieht im Alter um 1. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Andi Lüscher.
Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels werden die Züge der SBB schneller ins Tessin fahren. Nun hat die SBB bekannt gegeben, wie viel schneller es gehen wird. Die Fahrt von Zürich nach Lugano wird ab 2020 weniger als 2 Stunden dauern. Nach Mailand geht es dann in unter 3 Stunden. Die neue Nord-Süd-Verbindung geht ab Dezember 2016 gestaffelt in Betrieb. Zuerst mit dem Gotthard-Basistunnel, später mit dem Chennery-Basistunnel. Bis 2016 will die SBB auch den Bahnhof Bellinzona erneuern. Im Nord-Süd-Verkehr rechnet die SBB bis 2025 mit doppelt so vielen Reisenden wie heute. Nach Ansicht von Gesundheitsfachleuten braucht die Schweiz ein modernisiertes Epidemiengesetz, wenn der Schutz der Bevölkerung gewährleistet werden solle. Dank dem neuen Gesetz könne die Bevölkerung besser vor ansteckenden Krankheiten der heutigen Zeit geschützt werden. Das revidierte Gesetz schaffe Möglichkeiten zur Früherkennung, Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten. Gegen das Epidemiengesetz haben impfkritische Kreise das Referendum ergriffen. Über die Vorlage abgestimmt wird am 22. September. Im Abstimmungsbüchlein des Bundes zum Epidemiengesetz ist indes ein Fehler festgestellt worden. Wie die Bundeskanzlei mitteilt, wird der Drogistenverband als Befürworter des Gesetzes aufgeführt. Der Drogistenverband habe dazu aber keine Parole gefasst. Das Bundesbüchlein werde wegen dieses Fehlers nicht neu gedruckt, die elektronische Version aber korrigiert, so die Bundeskanzlei. Nach Einschätzung der internationalen Polizeiorganisation Interpol wird der Handel mit Emissionszertifikaten zunehmend durch Kriminelle beeinträchtigt. Mit diesen Zertifikaten soll der Ausstoß von Treibhausgasen eingeschränkt werden. In einer Studie von Interpol wird festgestellt, immer mehr illegale Aktivitäten würden beim Handel mit diesen Zertifikaten festgestellt. So würden zum Beispiel Zertifikate doppelt verkauft oder dann existierten sie gar nicht. Oder Messungen des Ausstoßes von Treibhausgasen würden manipuliert. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren haben Ende Juli 128.500 Arbeitslose gezählt, gut 2.000 mehr als im Juni. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt, stieg die Arbeitslosenquote damit von 2,9 auf 3%. Laut dem Staatssekretariat hängt der Anstieg mit der Sommersaison zusammen. Viele der zusätzlich als arbeitslos gemeldeten Personen seien Jugendliche, die nach Abschluss seiner Ausbildung auf Arbeitssuche seien. Das Atomkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn ist am Morgen abgeschaltet worden. Während des laufenden Probebetriebs mit einem neuen Stromgenerator sei ein Problem aufgetreten, teilt die Betreiberin mit. Es sei Öl ins Innere des neuen Stromgenerators gelangt. Weshalb ist noch unklar. Der Unterbruch dauert voraussichtlich eine Woche. Das Atomkraftwerk hatte bereits zuvor Probleme mit dem neu eingebauten Generator. In Kairo sind zum Ende des Fastenmonats Ramadan tausende Anhänger der Muslimbrüder auf die Straße gegangen. Sie demonstrieren für den vom ägyptischen Militär abgesetzten und inhaftierten Präsidenten Mursi. Sie verlangen erneut, dass Mursi wieder in sein Amt eingesetzt wird. Das Volk wolle ein Ende des Militärputsches, wurde lautstark kundgetan. Gleichzeitig sind auch die Gegner Mursis aufmarschiert. Die Mursi-Gegner marschieren unter dem Slogan «Fest der nationalen Unabhängigkeit gegen ausländische Einmischung». Sie beziehen sich damit auf die Bemühungen der USA und der Europäischen Union, in Kairo einen Kompromiss zu vermitteln. Diese Vermittlungsbemühungen werden in gewissen ägyptischen Kreisen als Einmischung des Auslands empfunden. In Jemen sind bei einem Drohnenangriff der USA mindestens 6 Mitglieder des Terrornetzes Al-Qaida getötet worden. Wie Stammesführer und lokale Behördenvertreter berichten, ereignete sich der Angriff in einer Wüstengegend, in der sich Al-Qaida-Mitglieder versteckt hielten. Die Drohne habe 2 Fahrzeuge mit Raketen angegriffen und diese in Brand geschossen. Mehrere westliche Staaten, vor allem die USA, haben ihre diplomatischen Vertretungen in Jemen geschlossen, weil sie Attentate der Al-Qaida befürchten.
12.36 Uhr, Sie hören gleich, warum es Kritik gibt daran, wie Schmerzgeplagten die IV-Rente gestrichen wird. Und wir sagen auch, warum die SBB dem Tessin ein neues, goldenes Zeitalter verspricht. Dann Zwangssexualisierung von Kindern oder Schutz vor neuen Krankheiten, Pro und Contra zum neuen Epidemiengesetz. Wenn Kriminelle vom Kampf gegen den Klimawandel profitieren, wo was faul ist im Handel mit Emissionsrechten. Mit Krallen besetzten Betonblöcken und Schikanen am Zoll, wie Großbritannien und Spanien einander bekämpfen, vor Gibraltar. Und schließlich stolze Soldaten und kühne Reiter. Die Kosaken sind wieder am Kommen in Südrussland. Und das hat auch eine politische Komponente. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.954 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23.01 gehandelt, der Dollar zu 92,04. Das Wetter. Heute bleibt es bewölkt und zeitweise regnet es. Besonders in den Alpen gibt es lokal auch kräftigen Regen. Morgen fällt im Osten noch Regen, im Westen und im Süden wird es immer freundlicher. Die Temperatur im Norden bei 20 bis 22 Grad, im Süden 24 Grad. SRF Verkehrsinformation von 12.37 Uhr in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen stockender Verkehr wegen eines Unfalls.
Es sind schwierige Zeiten für IV-Rentner. Die Invalidenversicherung ist dabei, mehrere tausend Renten zu streichen. Es trifft Männer und Frauen, die unter Schmerzkrankheiten wie Weichteilrheumatismus oder unter einem Schleudertrauma leiden. So hat es das Parlament beschlossen bei der letzten IV-Revision. Innerhalb 3 Jahre müssen die Renten gestrichen sein. Jetzt ist Halbzeit und es zeigt sich, viele Betroffene gehen vor Gericht, um ihre Rente zu verteidigen. Dominik Meyer.
Die IV holt die Dossiers von Rentnern mit Schmerzkrankheiten hervor und entscheidet, soll alles bleiben, wie es ist, oder soll die Rente gekürzt oder gar gestrichen werden. In Zürich zieht Daniela Aloisi von der kantonalen Sozialversicherungsanstalt Zwischenbilanz.
Wir sind im Zeitplan und gut auf Kurs. 2/3 der Fälle sind bereits abgeschlossen. In 300 Fällen muss die Rente aufgehoben oder herabgesetzt werden.
300 Zürcher IV-Rentnerinnen und Rentner hat es also bereits getroffen. Im Aargau sind es über 200, schweizweit dürften es rund 2000 sein. In den meisten Fällen werden die Renten ganz gestrichen. Georges Pestalozzi vom Behindertenverband Integration Handicap berät die Betroffenen.
Einige reagieren fatalistisch, andere kämpferisch, die wollen sich wehren. Dann gibt es aber auch eine Reaktion in dem Sinn, dass sie ihre Stabilität, die sie mit dieser Rente wieder erlangt haben, wieder verlieren. Also sie geraten in Panik, der Gesundheitszustand verschlechtert sich.
Die IV-Revision trifft Menschen, die seit einigen Jahren keine neuen Renten mehr erhalten würden. Bei Juristen und Politikern hat sich nämlich die Meinung durchgesetzt, dass die Betroffenen ihre Krankheitssymptome wegstecken können, dass sie also arbeiten können. Es geht zum Beispiel um Menschen mit Weichteilrheumatismus oder einem Schleudertrauma. Nun verlieren sie auch ihren Anspruch auf bisherige Renten. Viele Betroffene wehren sich.
Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich der Kunde sonst uns gegenüber positiv für die Eingliederung ausspricht. Der Meinungsumschwung aber kommt nach der Konsultation des Rechtsvertreters.
Rund jeder 5. Betroffene in Zürich zieht vor Gericht. Im Aargau ist es gar fast jede und jeder 3. Rechtsberater Georges Pestalozzi von Integration Handicap sagt, nicht in allen Kantonen seien die Gerichte gleich streng.
Es gibt kantonale Gerichte, die IV-Stellen eher stützen bei ihren Entscheiden, andere sind etwas kritischer. Die kantonalen Gerichte sind nicht einheitlich.
Besonders streng gegenüber IV-Rentnern seien die Gerichte im Aargau und im Kanton Bern, etwas weniger streng sei Zürich. Doch auch in Zürich rechnet die Sozialversicherungsanstalt damit, dass sie rund zwei Drittel der Fälle vor Gericht gewinnen wird. Ueli Kieser, Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität St. Gallen, beobachtet die Gerichtspraxis. Er sagt, die IV werde ihr Ziel erreichen und 4.500 Renten streichen können.
Das ist tatsächlich am Gelingen. Die Gerichte heben die Renten reihenweise auf.
Dem Rechtsprofessor bereitet das Kopfschmerzen. Kieser zweifelt, ob IV und Gerichte den Betroffenen in allen Fällen gerecht werden.
Wenn jemand ein solches schwieriges Beschwerdebild hat, dann müsste für die IV-Stelle die Ampel auf gelb springen. Das heißt, dann müsste man sagen, jetzt müssen wir sehr genau abklären. Heute ist das Bild aber so, dass die Ampel sofort auf Rot springt. Deshalb meine ich auch, dass es durchaus eben Fälle dabei hat, wo Unrecht geschieht.
Drei Zürcher Rechtsanwälte haben Fälle von Schmerzpatienten weitergezogen an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Das Gebot der Fairness werde verletzt und die Betroffenen würden diskriminiert, argumentieren sie. Bis zu einem Urteil dürfte es Jahre dauern. Die IV-Revision aber, die läuft. Es ist Halbzeit. Die IV streicht Renten täglich. 1,5 Jahre noch hat sie Zeit.
Dominik Meyer. Seinen Bericht finden Sie etwa ab 13:30 im Internet srf.ch/rendezvous. Er wird der längste Eisenbahntunnel der Welt sein, der Gotthard-Basistunnel. Im Dezember 2016 fahren die ersten Züge hindurch. Den Fahrplan dazu gab heute SBB-Chef Andreas Meyer bekannt. Darauf haben die Gotthard-Kantone gespannt gewartet. Nun ist klar, ihr Anliegen, die alte Bergstrecke weiterhin zu bedienen, erfüllt die SBB. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Die Gotthard-Bergstrecke ist 90 Kilometer lang. Sie führt durch 65 Tunnels und über 223 Brücken. Im Dezember 2016, nach der Eröffnung des Basistunnels, wird dort oben am Gotthard ein neues Eisenbahnzeitalter beginnen. Mit einem Personenzug pro Stunde. SBB-CEO Andreas Meyer.
Die Interregio-Züge ab Basel und Zürich werden künftig bis Erstfeld fahren. Die Regio-Express-Linie von Thilo wird über Biasca hinaus bis nach Erstfeld verlängert. Am Wochenende sollen die Interregio-Züge ab Basel und Zürich auch bis nach Göschenen verlängert werden, mit einem direkten Anschluss nach Andermatt.
Während die großen Güter- und Personenverkehre künftig durch den Basistunnel fahren, laufen die Substanzerhaltungskosten an der Bergstrecke aber weiter. Bisher waren das über 50 Millionen Franken im Jahr. Die SBB will das nicht voll übernehmen, aber die Gotthard-Kantone haben kein Geld.
Die Finanzierung muss noch mit Bund und Kantonen geregelt werden. Das erwarten wir bis Ende dieses Jahres.
Nach einem jahrzehntelangen Rückgang der Passagierzahlen erwartet die SBB am Gotthard einen Turnaround, mehr noch eine Verdoppelung der Passagierzahlen. Zwei Personenzüge pro Stunde sollen dereinst durch den Basistunnel rollen.
Wir investieren in die Regionalverkehrsflotte und den Unterhalt alleine im Tessin dafür 400 Millionen Schweizer Franken. Wir investieren auch 250 Millionen in die Ablösung der ja bekanntlich etwas in die Jahre gekommenen Fahrzeuge auf der Nord-Süd-Achse. Da werden ab 2015 ETR 610, also neue, moderne Züge, verkehren.
Und bis dahin bittet Andreas Meyer seine Passagiere um Geduld. Für gut 800 Millionen Franken werden 29 neue Gotthard-Züge beschafft. Und heute wurde das neue Bahnhofprojekt von Bellinzona vorgestellt. Meyer verspricht nicht weniger als ein neues Eisenbahnzeitalter.
Vogelgrippe, SARS oder AIDS. Immer wieder tauchen neue Infektionskrankheiten auf. Um solche Krankheiten besser bekämpfen zu können, haben Bundesrat und Parlament das 40-jährige Epidemiengesetz überarbeitet. Doch verschiedene Kreise haben dagegen das Referendum ergriffen. Ihrer Meinung nach verletzt das Epidemiengesetz die Freiheit der Bürger. Am 22. September stimmen wir darüber ab. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Per Flugzeug, Auto oder Schiff, neue Krankheiten wie etwa die Lungenkrankheit SARS überwinden Grenzen, verbreiten sich weltweit und rasch. Für die Befürworter eines neuen Epidemiengesetzes ist darum klar, das alte Gesetz von 1970 ist nicht mehr zeitgemäß. Der Hausarzt und FMH-Präsident Jörg Schlupp.
1970 war eine völlig andere Welt als heute. Wir haben heute globalisierte Welt, andere Reisetätigkeit, andere Tierzuchtsysteme, andere Antibiotikaresistenzen, es ist eine völlig andere Welt.
Da brauche es ein neues Epidemiengesetz, auf dessen Grundlage der Bund zusammen mit den Kantonen rasch und vor allem orchestriert gegen die Ausbreitung der neuen Krankheiten vorgehen kann.
Könnte man so sehen, ja.
Sagt Daniel Trappitsch, selber Naturheilpraktiker und Gegner eines neuen Gesetzes. Er gibt zu bedenken.
Nur das Problem ist, dass es kein so zentralistisches, es gibt sogar Stimmen, die sagen, totalitäres Gesetz braucht, um dies zu machen. Da braucht es kein neues Gesetz.
Die Gegner des Epidemiengesetzes stört insbesondere das Impfobligatorium. Für Trappitsch ist es ein Impfzwang.
Es ist nur eine Wortspielerei. Es kann gezwungen werden. Ein Zwang kann zum Beispiel auch sein, jetzt bei Masern sieht man es, ungeimpfte Kinder dürfen nicht in die Schule. Das ist ein Zwang. Man wird zu Maßnahmen gezwungen, die man eigentlich nicht möchte.
So Naturheilpraktiker Trappitsch, doch FMH-Präsident Schlupp beschwichtigt.
Das ist ein Obligatorium, ist kein Zwang. Eine Impfung braucht eine Einwilligung des betroffenen Impflings, des Patienten, der Person, die sich impfen lassen will. Diese Einwilligung ist völlig freiwillig. Wenn der Bundesrat empfiehlt, sich impfen zu lassen, kann jeder Einzelne entscheiden für sich selber, will ich das durchführen lassen oder nicht. Das ist ihm unbenommen.
Dass gemäß dem neuen Epidemiengesetz alle Kinder und Jugendliche Informationen erhalten sollen, wie sie sich vor gesundheitlichen Gefahren schützen können, sei ebenfalls gut und wichtig, so FMH-Präsident Schlupp. Da geht es um Masern, HIV und AIDS-Aufklärung. Von einer Zwangssexualisierung der Kinder, wie manche Gegner als weiteren Kritikpunkt anbringen, könne keine Rede sein.
Wir wollen keine sexualisierten Kinder. Wir wollen gut, vernünftig aufgeklärte Kinder. Kinder reagieren nicht immer rational und es ist wichtig, dass sie vernünftig informiert werden.
Doch das zweifeln die Gegner des Epidemiengesetzes an. Oftmals werde nur die Sicht der Pharmaindustrie verbreitet.
Wenn ich etwas erklären und aufklären will, muss ich alle Seiten anschauen. Und das wird aus der Pharmasicht nicht gemacht. Also wenn Aufklärung, dann aus der ganzen Sicht der Möglichkeiten.
Im Parlament war die klare Mehrheit für das neue Epidemiengesetz. Auf der Gegenseite kämpfen jetzt insbesondere, aber nicht nur, Impfkritiker gegen das neue Gesetz.
Eigentlich sollte der Handel mit CO2-Zertifikaten helfen, die Erwärmung des Klimas zu bremsen. Ein solches Zertifikat gibt einer Firma das Recht, die Umwelt in einem bestimmten Ausmaß mit dem Treibhausgas Kohlendioxid zu verschmutzen. Und weil es nur eine beschränkte Anzahl dieser Zertifikate gibt, soll damit der Ausstoß des Klimagases insgesamt begrenzt werden. Seit 2005 wird in Europa mit solchen Zertifikaten gehandelt. Doch zunehmend schleusen sich Kriminelle in diesen Handel ein. Philipp Meyer.
Der erste Schwindel mit Emissionszertifikaten flog schon 2009 auf. Verwickelt war damals auch die schweizerische Materialprüferin SGS. Sie hat zusammen mit anderen Prüfern mehreren Unternehmen zu gute CO2-Zeugnisse ausgestellt, worauf diese mehr Zertifikate verkaufen konnten, als ihnen eigentlich zustanden. Im April 2010 durchsuchte dann die deutsche Polizei Filialen der Deutschen Bank. Die Bank soll vor allem in England mit dubiosen englischen Firmen zusammengearbeitet haben, die mit dem Ankauf von Verschmutzungszertifikaten die Steuerbehörden betrogen hätten. Der Trick: ein englischer Händler verkauft Zertifikate mehrwertsteuerfrei an einen deutschen Strohmann. Dieser verkauft die Papiere wiederum ins Ausland. Beiden betroffenen Ländern entgeht die Mehrwertsteuer. Offiziell hat die Bank die Aktivitäten eingestellt, doch im vergangenen Dezember kam die Polizei erneut zu Besuch. Die Ermittlungen sind noch im Gang. Das System mit dem Handel von Emissionszertifikaten habe einen Konstruktionsfehler, sagt Carsten Smith, Klimaexperte von Greenpeace Deutschland.
Der Emissionsrechtehandel soll ja CO2 einen Preis geben und der soll dann innerhalb der europäischen Länder und international gehandelt werden. Und da ist das Problem, dass dort viele Geschäftemacher auch aufgesprungen sind.
Geschäftemacher, die eben nicht immer mit sauberen Mitteln arbeiten. So tauchten laut Interpol auch Schneeballsysteme auf, bei denen nur vorgegeben wurde, in Emissionsrechte zu investieren. Oder es wurden über Strohfirmen Rechte mehrmals verkauft oder Zertifikate gehandelt, die nicht existierten oder jemand anderem gehörten. Weil das Ziel ist, dass diese Zertifikate international gehandelt werden können, sei es für die einzelnen Länder ganz schwierig, den Handel zu kontrollieren. Patrick Hofstetter, Klimaexperte von WWF Schweiz, will die Kontrolle deshalb zentralisieren.
Die Kontrolle müsste durch die UNO organisiert und finanziert werden und auch so ist Unabhängigkeit gewährleistet.
Carsten Smith von Greenpeace gibt aber auch zu verstehen, dass man das System nun nicht gleich aufgeben dürfe. Es sei eben noch jung und die Idee im Grunde doch eine gute. Beide Klimaexperten begrüßen den Schritt von Interpol. Die Machenschaften aufzudecken sei ein erster Schritt zu deren Bekämpfung.
Sie hören Rendezvous. Gibraltar, der britische Fels an Spaniens Mittelmeerküste, ist wieder mal Stein des Anstoßes. Seit Beginn dieses Monats provozieren Briten und Spanier einander mit ziemlich außergewöhnlichen Aktionen. Gestern hätte ein Telefongespräch unter den Regierungschefs für Entspannung sorgen sollen. Aber offenbar ist das missglückt. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Die Affen von Gibraltar müssen Ohrensausen haben. Es herrscht dicke Luft um den britischen Fels an Spaniens Südgrenze, der vor exakt 300 Jahren im Vertrag von Utrecht an die britische Krone abgetreten wurde. Zum Auftakt der Sticheleien versenkte Gibraltar Betonwürfel in der See, angeblich um bedrohte Laichgründe zu schützen. Tatsächlich allerdings, so darf vermutet werden, hat das künstliche Riff eher die Funktion, spanische Schleppnetze zu zerreißen, denn die Würfel wurden mit eisernen Krallen ausgestattet. Die spanischen Behörden besannen sich daraufhin auf ihre vornehme Pflicht, den Schmugglern das Handwerk zu legen und führten penible Grenzkontrollen für die Pendler ein, bei denen es sich im Übrigen überwiegend um Spanier handelt. Seither schwitzen die Grenzgänger stundenlang in der prallen Sonne. Das spanische Außenministerium spielte sodann öffentlich mit dem Gedanken, eine Grenzgebühr zu erheben und den Flugverkehr nach Gibraltar zu behindern. Der Regierungschef des britischen Außenpostens verglich diese diplomatischen Grobheiten mit Nordkorea und erwähnte den Diktator Franco. Gestern nun griff der britische Premierminister David Cameron zum Telefonhörer, um mit seinem spanischen Amtskollegen Mariano Rajoy zu sprechen. Es ist nicht bekannt, in welcher Sprache die Unterredung geführt wurde, an deren Ende der Brite berichtete, Spanien werde die Schikanen abbauen, während der Spanier auf deren Rechtmäßigkeit beharrte und das künstliche Riff in spanischen Gewässern kritisierte. Eine spanische Zeitung veröffentlichte heute Morgen eine epische Tirade über den unveräußerlich spanischen Charakter der umstrittenen Wassermassen. Britische Zeitungsleser erinnerten sich gleichzeitig lustvoll im Internet an ihre antispanischen Vorurteile. Beide Regierungen lenken mit diesem operettenhaften Muskelspiel von ihren innenpolitischen Schwierigkeiten ab und gebärden sich als stramme Verteidiger angeblicher nationaler Interessen. Derweil schmoren die Pendler in der unbarmherzigen andalusischen Sonne und die EU prüft die Verhältnismäßigkeit der Kontrollen an der Schengen-Grenze.
Sie galten als besonders kriegerisch, besonders tapfer, haben sich manchmal mit dem Zaren verbündet, dann aber wieder für mehr Eigenständigkeit gekämpft. Die Rede ist von den legendären Reitertruppen der Kosaken. Jetzt erstarken die Kosaken in Südrussland wieder. In der Region Stavropol haben sich mehrere tausend Männer freiwillig in Kosakenverbänden zusammengeschlossen. Die regionale Regierung versucht nun, diese freiwilligen Truppe für eigene Zwecke zu nutzen. Die Reportage unseres Korrespondenten Peter Gisling.
Wenn am russischen Fernsehen über die Kosaken berichtet wird, so wird meist gezeigt, wie diese gehorsamst und zugleich selbstbewusst über einen Platz marschieren. Vor allem unter russischen Jugendlichen suchen die Kosaken für ihre militärisch organisierten Kosakenschulen nach neuen Anhängern. Stolz meint denn auch hier der 12-jährige Artyom Falkov. Wir marschieren gemeinsam, lernen mit dem Säbel umzugehen und wir reiten. In den Kosakenschulen im Süden Russlands wachsen denn auch besonders viele angehende Armeeoffiziere heran. Dmitri Strigonov ist Ataman, so etwas wie der Gebietsgeneral der Kosaken in der südrussischen Stadt Stavropol. Tagsüber arbeitet er als Unternehmer, seine Freizeit aber widmet er hauptsächlich den ihm unterstellten Kosaken. In feierlichem Ton berichtet er, wie die Zugehörigkeit zu den Kosaken weitervererbt werde. Wir Kosaken sind zwar immer wieder unterdrückt worden, aber in unserem Blut fließen kosakische Gene. Unter dem sowjetischen Regime ist den Kosaken kaum Raum gewährt worden, ihr Brauchtum zu entfalten. Jetzt aber im eigenständigen Russland unter Präsident Putin lässt man sie wieder gewähren. Doch die Kosaken mit ihren Fellmützeln und Säbeln, in ihren blauen Hosen, grünen Uniformjacken oder schwarzen Mänteln, sie treten derzeit vor allem an Volksfesten oder Feiertagen in Formationen auf, als eine Art Sonntags- oder Freiwilligenarmee. Tagsüber an Werktagen gehen die meisten einer Berufsarbeit nach, wie etwa hier im Dorf Warenikowskoje, nahe der Grenze zu Dagestan, auf dem eigenen kosakischen Bauernhof. Im Unterschied zu den meist verlotterten Landwirtschaftssovchosen wirken die bäuerlichen Kosakenbetriebe auffallend gepflegt und sauber. Der 61-jährige Kosakenbauer Viktor Schegalkin hat sich sein ebenerdiges Lehmwohnhaus und auch die Stallungen zusammen mit seinen Söhnen selbst gebaut. Nur dank viel Eigeninitiative, meint er, könne man hier recht gut überleben. Wir arbeiten viel, wir pflanzen Weizen an, damit stets genügend Brot da ist. Beim Alkohol legten sich die Kosaken, so Schegalkin, Enthaltsamkeit auf. Denn das größte Problem des russischen Volkes sei neben dem fehlenden Nachwuchs der Alkohol. Hier wollten die Kosaken gezielt Gegensteuer geben und gleichzeitig das eigene Brauchtum stärken.
Soldaten und Bauern.
Ein Kosake, das ist ein Soldat und Bauer zugleich. Und das sagen viele, die Kosaken sind ein besonders freies Volk. Für die Kosaken, so Schegalkin, gehöre es denn auch zum Selbstverständnis, dort, wo Ordnung gefordert werde, in Uniform und mit umgehängtem Säbel aufzumarschieren als staatstragende Bürgerwehr. Über zuverlässige Zahlen kann man nur rätseln, aber die russischen Behörden gehen von etwa 150.000 Einwohnern in Südrussland aus, welche sich als Kosaken verstehen und sich dem Kosakentum verpflichtet fühlen. Bis heute haben sich die uniformierten Kosaken bei Unruhen oder Demonstrationen als Ordnungsmacht zwar zurückgehalten, doch die politische Opposition in Russland kritisiert, dass der Staat mit den Kosakenverbänden eine Privatarmee toleriere.
Достаточно большие полицейские силы.
Wir haben genügend Polizisten, kritisiert Vitali Subjenko, der Vertreter der liberalen Oppositionspartei Jablaka in Stavropol. Im Moment sind die Kosakenverbände mehr ein gepflegter Mythos. Man sieht die uniformierten Kosaken eher selten. Aber, und das machen sie auch gleich selbst deutlich, die Kosaken tun opportunistisch meist das, was ihnen gerade als nützlich erscheint. So wie das auch in der früheren Geschichte stets der Fall gewesen ist. Ja, man unterstütze eben jene, meint Kosaken Ataman Strigonov, welche jeweils gerade an der Macht seien. Wir haben das im Blut, wir sind staatstreu. Wer immer an der Macht ist, etwa als Präsident, den unterstützen wir. Und dabei spielt es für uns nur eine Nebenrolle, ob das ein guter oder schlechter Mensch ist. Ganz gleich, ob diese Person auf saubere oder unsaubere Weise an die Macht gekommen ist.
Peter Giesling hat aus Südrussland berichtet. Es trifft alle und dennoch verdrängen die meisten es gern. Altern und sterben. Die Westschweizer Publizistin Isabelle Guison hat viel darüber nachgedacht und spricht jetzt dann gleich darüber in unserer Sommerserie «Bonjour les romans» nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Die SBB hat bekannt gegeben, wie viel schneller künftig die Reise ins Tessin geht, nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Die Fahrt von Zürich nach Lugano dauert demnach ab 2020 weniger als 2 Stunden. Nach Mailand geht es in weniger als 3 Stunden. Zur Bekämpfung neuer Epidemien benötigt die Schweiz nach Ansicht von Gesundheitsfachleuten ein modernisiertes Gesetz. Sie lancierten heute die Ja-Kampagne für die Abstimmung vom 22. September. In Kairo sind tausende Gegner und Anhänger Mursis auf die Straße gegangen. Die Anhänger verlangen, dass Mursi wieder in sein Amt eingesetzt wird. Die Gegner Mursis wollen, dass sich das Ausland nicht einmischt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.